Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. In dieser Folge möchte ich mit dir über so ein bisschen Framing sprechen. Framing ist eine Strategie, mit der man den Verlauf von Gesprächen beeinflussen kann, indem man einfach den sogenannten Rahmen setzt. Und der Rahmen dominiert dann eben und lenkt dann auch die Gedanken. Du kannst nämlich tatsächlich nicht steuern, was Menschen denken, aber du kannst steuern, worüber sie nachdenken. Und das kannst du ganz leicht erreichen, indem du einfach mit Fragen und anderen Strategien arbeitest. Und darauf möchte ich heute in dieser Folge einfach mal so ein bisschen eingehen. Ich komme ganz kurz über eine wissenschaftliche Schiene rein, damit wir hier einfach Klarheit haben, dass das nicht einfach nur aus meinem Kopf resultiert, sondern tatsächlich auch fundiert abgestützt werden kann, wenn man verschiedene Sachen recherchiert. Es gibt sehr gute Bücher in dem Zusammenhang. Eins, was ich vor vielen Jahren gelesen habe, hat zum Beispiel an dieser Stelle ein Beispiel präsentiert, was ich jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar geht es darum, dass man Menschen in ein bestimmtes Framing versetzt, um darüber einfach eine gewünschte Handlung zu erreichen. Das funktioniert nicht in 100% der Fälle, aber wenn du richtig frames, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du das gewünschte Ergebnis erreichst. Es war also wie folgt. Man hat verschiedene Versuche gemacht. Einen zum Beispiel möchte ich dir jetzt hier skizzieren. Man hat sich mit einem Fragebogen auf dem Parkplatz eines großen Supermarkts in den Vereinigten Staaten gestellt und hat einfach gehofft, dass man vorbeigehende Passanten, die da aus dem Supermarkt kamen, dazu bringen könnte, einfach mal diesen Fragebogen auszufüllen. Und dann hat man diese Leute alle angesprochen, die da eben mit ihrem Einkaufswagen auf dem Weg zum Auto waren und haben gesagt, hey, ich habe hier so einen Fragebogen, ich würde Sie gerne da kurz an so einer Umfrage teilnehmen lassen, hätten Sie einen Augenblick. Und 29% derer, die man angesprochen hat, gesagt, ja klar. Und alle anderen gesagt, nein. Das heißt also ganz grob, mathematisch ist nicht ganz korrekt, aber ganz grob überschlagen. Ein Drittel hat gesagt, ich bin dabei. Aber tatsächlich haben die restlichen Drittel gesagt, nee, komm, ich habe jetzt was Wichtiges zu tun, keinen Bock auf Umfragen, lass mich bitte in Ruhe. Das Ergebnis war also nicht besonders erfreulich. Jetzt hat man sich überlegt, wie schaffe ich es, mehr Menschen dafür zu motivieren, diese Umfrage zu unterstützen, damit die Zahlen schneller erhoben worden sind, damit man einfach statistisch schneller auf das Datenmaterial zurückgreifen kann und dann weitere Ableitungen davon herleiten kann. Und dann hat man einfach in alle Richtungen gedacht. Und eine der naheliegendsten war, die Leute einfach zu bestechen, indem man ihnen irgendwie Geld bietet. Beispielsweise, hey, ich würde ihnen Geld geben oder sie kriegen irgendwie hier 5 €, wenn sie diese Umfrage mal eben ausfüllen. Und das hat man probiert, das hat aber alles nicht wirklich funktioniert. Dann hat man weitere Tests gemacht und die erfolgreichste Strategie war einfach, man hat das Framing geändert. Man ist also auf die Leute hingegangen und hat nicht gesagt, hallo, mein Name ist Philipp Semmelroth, ich würde mit Ihnen gerne eine Umfrage machen. Haben Sie eine Minute? Sondern die sind auf die Leute hingegangen und haben gesagt, sind Sie eine hilfsbereite Person? Da hat niemand mit Nein geantwortet. Und dann wurde im Nachgang gefragt, würden Sie mir den Gefallen tun und mich bei diesem Fragebogen unterstützen? Und dadurch, dass die Leute sich selber gegenüber ja vorher das Commitment abgegeben haben und sich selber in Erinnerung gerufen haben, dass sie eine hilfsbereite Person sind oder zumindest sich selber so geframed haben, dass sie eine hilfsbereite Person sind, sind die Ausfüllzahlen von diesem Fragebogen von 29% auf knapp 75% gestiegen. Das heißt einfach nur dadurch, dass man die Leute anders abgeholt hat. Und das ist einfach eine Methode, die du in anderen Szenarien genauso nutzen kannst. Das heißt also, du müsstest irgendwie gucken, dass du durch bestimmte Fragestellungen dafür sorgst, dass Leute anders über einen Sachverhalt nachdenken. Und das kann man in verschiedenen Anwendungsfällen sehr nützlich auch im Verkaufskontext oder unternehmerischen Kontext brauchen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ja ganz zu Beginn meiner wirtschaftlichen Karriere, als ich diese Computer damals da versucht habe zu verkaufen und da irgendwie zu reparieren, war ich ja ganz alleine. Das heißt, ich war natürlich öfter mal in der Situation, dass ich das Gefühl hatte, der Kunde würde zwar vielleicht mit mir als Person gerne zusammenarbeiten, weil er mir die Kompetenz zuschreibt und mich auch in irgendeiner Form vielleicht nett findet und sich mit mir eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Gleichzeitig hatte der Kunde aber vielleicht unterschwellig immer den Eindruck, ich bin ja, weil ich ganz alleine bin, dann anfangs ja sogar noch parallel studiert habe, vielleicht viel zu klein, um seinen professionellen Betrieb zu unterstützen. Und wenn du so ein Szenario schon mal vor Augen hattest, dass du unterbewusst das Gefühl hattest, der Kunde passt eigentlich perfekt, der würde auch mit uns arbeiten, wenn wir nur größer wären. Und die magische Zahl, die ich bei sowas einfach identifiziert habe, ist 10. Sobald du unter 10 Mitarbeitern hast, hat der eine oder andere noch das Gefühl, das ist noch keine richtige Firma. Bei über 10 ist es dann schon so, ja, alles klar, wunderbar, das läuft, auch wenn das ja teilweise alles Flachpfeifen sein könnte. Aber alleine diese Zahl 10 scheint viele Leute extrem zu beeindrucken. Könntest du natürlich, gerade wenn du weniger als 10 hast, mit Framing extrem gut arbeiten. Du könntest also, anstatt zu warten, bis der Kunde irgendwann sagt, wissen Sie, ich würde mir eine Zusammenarbeit mit Ihnen tatsächlich wünschen, aber ich habe das Gefühl, Sie sind mit 3, 4, 5, 6 Leuten einfach nicht genug Mitarbeiter, um, wenn hier mal wirklich alles klemmt, auch wirklich dann kompetent und schnell helfen zu können. Deshalb würde ich an dieser Stelle dann doch erstmal passen und mich für einen anderen Dienstleister entscheiden, weil ich da einfach mich besser aufgehoben fühle. und du dann, wenn der Kunde das präsentiert, jetzt anfängst, da irgendwie mit dem rumzudiskutieren oder einfach nur zu sagen, okay, kann ich verstehen, wäre es tatsächlich besser, wenn du eine Strategie verwendest, die nennt man Einwand-Vorweg-Behandlung und die kannst du halt mit Framing kombinieren, indem du einfach selber irgendwann, wenn so ein paar Eckdaten geklärt sind, die Sympathie besteht, eigentlich alles klar ist, dass ihr zusammenarbeiten könntet und du jetzt aber denkst, bei dem im Kopf könnte immer noch die Frage unbeantwortet sein, ist die Firma groß genug, direkt von dir aus sagen, Herr Kunde, an dieser Stelle möchte ich Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich immer mal wieder auf Menschen treffe, die anders als Sie den Sachverhalt völlig falsch einschätzen und denken, dass wir zu klein sind. Anders als Sie heißt einfach, Sie sind natürlich keiner davon, Sie sind deutlich schlauer, Sie würden diesen Fehler nicht machen, was demjenigen dann im Nachgang, wenn er selber darüber nachdenkt, irgendwie beeinflusst und natürlich dann sagt, ja okay, ich kann ja nicht denselben Fehler machen wie alle anderen, weil wir haben ja beide festgestellt, mein Gesprächspartner und ich weiß das von mir selber auch, dass ich schlauer bin und bessere Entscheidungen treffe. Das heißt, das alleine würde schon helfen. Der zweite Punkt wäre aber auch die Argumentation. Du würdest sagen, schauen Sie, wenn Sie jetzt Kunde bei uns werden, sind Sie sofort einer der allergrößten Kunden, die wir haben. Und damit würden Sie natürlich auch zu jeder Zeit priorisiert. Egal wie klein Ihre Störung ist, wir würden immer alles tun, um Ihnen so schnell wie möglich zu helfen, würden andere Projekte einfach pausieren, weil wir Sie natürlich dauerhaft begeistern wollen und mit Ihnen zusammen auch einfach viele Jahre zusammenarbeiten wollen. Sie könnten sich natürlich denken, wir sind vielleicht zu klein und Sie könnten natürlich die Tendenz haben, vielleicht mit jemand anderes zu arbeiten, der deutlich größer ist. Die Problematik ist folgende. Größere Unternehmen suggerieren Sicherheit, sind tatsächlich aber schwer kontrollierbare Geschäftspartner. Da sind Sie einfach nur einer von vielen, weil die ganz viele große Unternehmen betreuen. Da sind Sie vielleicht, obwohl Sie eine gewisse Größe haben, tatsächlich einer der kleineren Kunden. Das heißt, in dem Moment, wo da irgendwas passiert, haben die zwar deutlich mehr Mitarbeiter und könnten Ihnen helfen, die brauchen die dann aber vielleicht für die ganzen anderen Kunden, mit denen die schon zusammenarbeiten. Von daher tun Sie sich selber eigentlich einen Gefallen, mit einem kleineren Unternehmen zusammenzuarbeiten, wo Sie im Notfall den Geschäftsführer einfach anrufen können und der sofort alles stehen und liegen lässt und gegebenenfalls sogar selber vorbeikommt, um Sie zu unterstützen, weil es halt im Prinzip einfach so ist, dass der denkt, ich möchte diesen Kunden auf keinen Fall verlieren. Und so kannst du halt über dieses Framing extrem viel erreichen und Menschen beim Denken unterstützen. Beim Denken in die richtige Richtung bist du als Partner sinnvoll? Ist es sinnvoll, sich mit dir auf den Weg zu machen? Oder sollte man das von vornherein gar nicht erst versuchen? Theoretisch könntest du sogar auch sagen, wissen Sie was, das ist ja auch tatsächlich, wie Sie gerade merken, auch jederzeit möglich, so eine Partnerschaft wieder aufzulösen. Wir wissen ja beide, dass Sie aktuell von irgendjemandem ganz gut betreut wurden. Das hat sich jetzt geändert. In letzter Zeit ist eine gewisse Unzufriedenheit entstanden und jetzt sind Sie auf der Suche nach einem neuen Dienstleister. Und ich und vermutlich zwei andere, weil ein Kunde ja im Normalfall mit 2 bis 3 Leuten verhandelt, werden Ihnen jetzt Wege aufzeigen, wie der Wechsel eines Dienstleisters in diesem Bereich möglich wäre. Und so wie das heute möglich ist, ist das ja auch in 6 oder 12 Monaten wieder möglich. Deshalb würde ich Ihnen eigentlich gerne die Chance geben, uns mal kennenzulernen und wirklich mal zu prüfen, ob das, was ich Ihnen hier in Aussicht gestellt habe, am Ende auch wirklich erlebbar wird, weil wir es permanent liefern. Und wenn Sie dann zufrieden sind, können Sie natürlich viele Jahre mit uns zusammenarbeiten. Und wenn Sie feststellen, das klappt hinten und vorne nicht, dann können Sie sich ja immer noch mal einen neuen Dienstleister suchen, haben dann aber die Chance genutzt, dass es einfach vielleicht genau zu der Traumpartnerschaft kommen konnte, die Sie sich vorgestellt haben. Weil so wie ich mir das hier gerade anhöre, glaube ich einfach, dass wir perfekt zueinander passen und der einzige Showstopper unsere aktuelle Größe sein könnte. Und da würde ich gerne beweisen, dass tatsächlich gar kein Showstopper ist. Das ist jetzt nur ein weiterer Anwendungsfall, weil ich auch immer wieder gefragt werde, wie geht man damit um, wenn der Kunde halt deutlich größer ist. Ich habe ja tatsächlich in meiner Historie für Dr. Oetker, für ThyssenKrupp und wo für andere Konzerne gearbeitet. Ich habe zum Beispiel für NTK, NGK gearbeitet. Das ist der größte Zündkerzenlieferant oder Hersteller nach Bosch in der Welt. Da habe ich tatsächlich ein größeres Projekt gemacht und die wussten, der Selmut ist eigentlich ganz alleine. Aber ich habe gesagt, Sie brauchen ja auch eigentlich nur einen, der es richtig drauf hat und der auch wirklich das tut, was er Ihnen versprochen hat und der auch da ist, der vielleicht auch nicht plötzlich dauernd krank ist. Und von daher lassen wir uns das doch einfach mal testen. Ja, und dann hat es nicht nur zu einem Test gereicht, sondern zu einer dauerhaften Beauftragung. Und dann war das für beide Seiten doch sehr erfolgsversprechend. Von daher ist die Größe ja erstmal nur eine scheinbare Suggestion von Sicherheit. In vielen Fällen ist ja gerade ein Großunternehmen viel träger, viel langsamer, viel weniger flexibel und auch gerade so Ausnahmesituationen wie mal außerhalb der normalen Arbeitszeiten auf jemanden zu stoßen, der vielleicht mal hilft oder kurz erreichbar ist und so weiter, ist ja gerade in größeren Unternehmen unwahrscheinlicher als in kleinen. Deshalb nutzt das einfach alles in deiner Außenargumentation. Ein weiterer Ansatz für Framing wäre jetzt zum Beispiel auch, dass du einfach im Verkaufsgespräch oder Akquisegespräch, wenn du mit jemandem zusammenkommst, der auf der Suche nach einem neuen Dienstleister ist, einfach mal die Frage stellst, Herr Kunde, warum bewerben Sie sich, bei uns Kunde zu werden? Das ist zwar eine Frage, die du ein paar Mal für dich erstmal alleine üben musst, weil du bist natürlich froh über jeden neuen Kunden, du bist natürlich happy über jeden der sich überhaupt Gedanken darüber macht, ob er mit dir zusammenarbeiten soll oder nicht. Aber solange der Kunde denkt, er hätte alle Zügel in der Hand, er wäre derjenige am Drücker, er wäre derjenige, der das wirklich alleine entscheidet, ist ja das Machtverhältnis in so einem Gespräch nicht ausgewogen. Wenn der denkt, du bist der Bittsteller und er hat da was zu verteilen und er könnte sich alle Optionen offen halten, dann wird er ja auch teilweise unerfreuliche und unverschämt hohe Forderungen stellen, um seine Machtposition auch wirklich entsprechend auszunutzen. Wenn du ihm aber relativ früh zum Beginn des Gesprächs klar machst, pass mal auf, Kollege, wir können hier ein Gespräch auf Augenhöhe führen oder wir führen gar keins, dann wird das Gespräch nach hinten raus auch deutlich einfacher. Und du könntest deshalb einfach nach einem netten Hallo, so einer kleinen Warm-up-Phase durchaus mal fragen, Herr Kunde, kurze Frage, warum bewerben Sie sich bei uns, Kunde zu werden? Weil das wird dem Gespräch eine ganz neue Dynamik geben. Der Kunde wird sich mit dieser Fragestellung noch nie beschäftigt haben und deshalb wird er auch nicht auf routinierte, Formulierungen zurückgreifen können. Das heißt, er muss eine Premiere machen, er muss neu entscheiden, er muss sich neu verhalten und das ist häufig dann nicht so stark, wie wenn du irgendwas zum 100. Mal machst. Das heißt, dann ist auch für den diese Gesprächsatmosphäre ungewohnt und das kannst du dann halt zu deinem Vorteil nutzen. Eventuell kombinierst du das auch mit einem kleinen Lächeln, weil das klingt isoliert betrachtet immer so ein bisschen arrogant, aber ich habe das ja einfach zu oft gemacht. Wenn du das vernünftig ins Gespräch einbettest, zeigt das halt einfach auch nur, dass du zwar Interesse an der Zusammenarbeit hättest, aber wirtschaftlich nicht darauf angewiesen bist. Und das ist ja eigentlich unterschwellig auch das, was sich ein Kunde von einem Dienstleister wünscht. Einer, der nicht von einem einzelnen Auftrag abhängig ist, weil das ja einfach mehr Stabilität für die Zukunft suggeriert. So, und wenn der Kunde dann zum Beispiel meint, so, ja, wie meinen Sie das hier, warum ich mich bewerbe? Dann kannst du doch einfach sagen, schauen Sie mal, Herr Kunde, die Realität ist folgende. Wir haben uns in den letzten Jahren hier in der Region einen ziemlich starken Namen aufgebaut. Wir haben überall immer wieder Anfragen, permanent melden sich irgendwelche Interessenten bei uns, die unbedingt mit uns zusammenarbeiten wollen. Und leider gelingt es uns, wie Sie es wahrscheinlich in Ihrem Bereich auch erleben, nicht, die Fachkräfte in ausreichender Zahl zu akquirieren, die wir brauchen, um dieses ganze Auftragsvolumen im vollen Umfang zu stemmen. Deshalb können wir nicht jedem die Chance geben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und jedes Mal, wenn ich mich für jemanden entscheide, muss ich das dem Team gegenüber rechtfertigen. Deshalb brauche ich von Ihnen jetzt auch so ein paar Argumente. Was zeichnet Sie als Kunde besonders aus? Warum ist die Zusammenarbeit gerade mit Ihnen so wunderbar angenehm? Was auch wieder ein Framing-Ansatz ist, weil wenn du die Frage so stellst, was macht die Zusammenarbeit mit Ihnen so extrem angenehm, wird der Kunde ja automatisch in diese Richtung denken. Und jetzt kannst du einfach zuhören, wie der Kunde sich selber von seiner besten Seite darstellt und sich sozusagen selber verkauft, warum er mit dir zusammenarbeiten möchte. Da fallen dann auch schnell mal so Sachen wie, ja, wissen Sie, anders als bei vielen anderen Unternehmen ist zum Beispiel bei uns einfach Standard, wenn Sie eine Rechnung schicken, wird die auch bezahlt. Da zögern wir auch nicht lange rum, da spielen wir keine Spielchen, da kommt das Geld direkt. Und dann würde ich das tatsächlich auch aufschreiben. Dann würde ich sagen, oh Kunde, das ist ein gutes Argument, lass mich das helfen. Kunde zahlt Rechnungen sofort, verzichtet auf unsinnige Reklamationen. Wenn du das dann immer noch mal so in dem Gespräch betonst und das auch aufschreibst, wird das dem Kunden ja noch klarer, dass er diese Zusage wirklich selber gemacht hat. Und das kannst du dann entweder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du dann mit dem zusammenarbeitest und plötzlich hat er eine Rechnung bekommen und stellt nervige Rückfragen, noch mal hervorholen und sagen, Herr Kunde, ich bin ein bisschen irritiert. Hatten wir nicht ganz zu Beginn eine komplett andere Absprache getroffen? Oder aber in dem Moment, wo er überlegt, eine Rechnung zu reklamieren, fällt ihm plötzlich ein, ach nee, ich habe ja damals gesagt, sowas machen wir hier nicht. Und das ist ja nicht einfach nur so gesagt worden, das hat der andere ja sogar wirklich aufgeschrieben. Dann lassen wir das jetzt mal so durchgehen, weil ich möchte ja stimmig zu dem bleiben, wie ich mich selber nach außen präsentiert habe. Das ist ja das Entscheidende. Du musst immer davon ausgehen, Kunden versuchen sich immer stimmig zu ihrem eigenen Aussagen zu verhalten. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich bin jemand, der schnell entscheidet, kannst du den später darauf festnageln. Sagst, Herr Kunde, Sie hatten ja gesagt, dass Sie schnell entscheiden können, deshalb verstehe ich jetzt gar nicht, dass Sie noch eine Nacht drüber schlafen wollen. Ja, haben Sie auch recht, kommen Sie, wir machen das direkt. Das heißt, du musst genau zuhören und musst gucken, wie kann ich das, was der Kunde vorher gesagt hat, später nutzen, um jetzt beispielsweise schneller den Abschluss herbeizuführen oder andere Commitments einzufordern. Das sind übrigens Sachen, die wir auf meiner Roadshow sehr detailliert trainieren, vor allem dann bezogen auf deinen Themenkontext. Wenn du also mal zu meinem Live-Event kommst, können wir das mal wirklich bezogen auf deine Situation herausarbeiten und feintunen. Aber hier gibt es jetzt erstmal so einen Puls, eine Fülle von Impulsen. Jetzt ist es so, du musst halt mit diesen Sachen arbeiten. Du musst grundsätzlich immer gucken, dass du den Kunden mit irgendwelchen Fragen aus seiner Routine rausholst. Auch das ist ja ein Framing, weil beispielsweise, wenn du beim Kunden eingeladen wirst, ein Gespräch zu führen und der Kunde lädt dich in seinen Besprechungsraum ein, dann würde ich einfach mal die These in den Raum stellen. In 95% der Fälle kannst du sofort sehen, wo der Gastgeber immer sitzt, weil das ist irgendwie ein bisschen anders, das fällt direkt auf und du kannst auch ungefähr abschätzen, wo im Normalfall die Gäste sitzen werden. Jetzt kleiner Tipp. Wenn du dem Kunden die Chance gibst, auf seinem angestammten Platz zu sitzen, wird er, obwohl das Gespräch mit dir erstmalig stattfindet, einfach eine gewisse vorteilhaftere Position haben, weil er sich einfach durch seine Sitzposition und die Tatsache, dass er die Räumlichkeiten kennt, dass er sich darin wohlfühlt, dass ihn da nichts beunruhigt, weil er alles im Vorfeld, ich sag mal, kennengelernt hat und auch keine Überraschungen fürchtet, wird ihn einfach in eine bessere Verhandlungsposition bringen. Der wird einfach ruhiger sein. Wenn du aber charakterstark bist, ein souveränes Auftreten hast und auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringst, dann kannst du ja den Kunden auch wörtlich nehmen. Wenn der Kunde, du fragst den Kunden ganz höflich, weil er hat ja Hausrecht, Herr Kunde, wo soll ich mich hinsetzen? Wenn der sagt, suchen Sie sich irgendwas aus, dann würde ich mich einfach auf den Chef, auf den Stuhl setzen, wo der Chef sonst immer sitzt. Weil wenn du nämlich dann den besseren Platz hast, dann wirst du erleben, dass der Kunde alleine schon dadurch, dass er plötzlich in einem ganz anderen Sitz sitzt, erstmal denkt, komisch, aus diesem Blickwinkel ist dieser Raum gar nicht mehr so angenehm. Mit der Tür im Nacken, das finde ich irgendwie unangenehm. Was ist, wenn die gleich aufgeht? Was ist, wenn da gleich plötzlich einer reinläuft? Das habe ich ja so noch nie erlebt. Das beschäftigt mich. Und dann ist der nicht mehr so stark in der Lage zu performen, weil der neben der inhaltlichen Ebene, die du ja beeinflusst, auch noch dieses ganze Kopfkino da managen muss, was dann in dem Fall eben zu deinen Gunsten wirkt. Und deshalb kannst du auch darüber erreichen, dass deine Abschlusschancen steigern, dass deine Kontrolle im Termin steigt, also die Fähigkeit, das Gespräch zu kontrollieren. Und deshalb gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, auf die man da Einfluss nehmen kann. Du musst das halt nur alles aufeinander abstimmen. Du musst vor allen Dingen gucken, dass es nicht ruppig wirkt. Das ist übrigens aber auch natürlich eine Sache, wo du selber mal drüber nachdenken musst, wenn du beispielsweise beim Kunden hinkommst. Der Kunde wird dich ja eh nicht beobachten. Also ich habe zum Beispiel so eine Situation gehabt. Ich hatte irgendwann mal im Unternehmen einen Lieferantentermin, der wollte unbedingt vorbeikommen, sich persönlich vorstellen und dann habe ich den einfach mal eine Viertelstunde warten lassen. Ich habe den eine Viertelstunde warten lassen, weil ich dem einfach klar machen wollte, okay, pass auf, du machst gleich, was ich dir sage, mir ist egal, was du für Ideen hast, weil wichtig ist mir in diesem Bereich, ich weiß gar nicht mehr, worum es inhaltlich geht, dass du verstehst, dass das jetzt nichts ist, wo ich bei dir bitte, bitte mache, damit du mir die Chance gibst, diese Produkte oder die Dienstleistung zu beziehen, sondern du hast eventuell überhaupt die Möglichkeit, dass ich mich näher damit befasse, was ich dann nachher natürlich auch nutzen wollte, um einen besseren Einkaufspreis rauszuhandeln und so ein paar andere Vorteile zu erzielen. Und dann habe ich den einfach unten warten lassen, weil ich das ausprobieren wollte. Und dann komme ich nach einer Viertelstunde, also in diesen Meetingraum, begrüße diese Person da ganz nett und stelle fest, der steht immer noch. Und dann habe ich den im Prinzip einfach nach Hause geschickt, weil ich mir gedacht habe, krass, da ist jetzt jemand, der steht seit einer Viertelstunde hier in der Ecke, der hat sich in einer Viertelstunde, obwohl ich ja erkennbar zu spät bin, nicht mal getraut, sich irgendwo hinzusetzen. Der hätte sich doch hinsetzen können, warten, bis ich komme, dann sagen, hören Sie mal, Herr Kuhn, ich habe mich schon mal hingesetzt, aber solche Sitzbleiben oder haben Sie einen anderen Platz für mich vorgesehen, wäre ja eine Option gewesen. Aber der hat sich noch nicht mal getraut, sich hinzusetzen. Der stand da irgendwie alleine in der Ecke, völlig, unsouverän. Da habe ich mir gedacht, nee, mit so einem Typen kann ich nicht zusammenarbeiten, weil ich brauche einfach für bestimmte kritische Leistungsbereiche, brauche ich Leute, auf die ich mich verlassen kann. Und wenn die schon mit der Entscheidung, soll ich mich hinsetzen oder stehen bleiben, überfordert sind, dann würde ich halt im Prinzip einfach denken, okay, der kann mir auch nicht helfen, wenn es mal zu einem ernsthaften Problem kommt. Und dann habe ich einfach überhaupt dieses Projekt nicht weiter verfolgt. Deshalb weiß ich heute auch inhaltlich nicht mehr, worum es ging. Ich weiß nicht mehr, welche Firma das war. Ich weiß nicht mehr den Namen von der Person. Ich weiß nur, dass mich das damals total geschockt hat, weil die ganzen Fakten waren ja klar. Ich hatte im Prinzip in dem Meetingraum einfach Stühle stehen. Ich hatte klar den Termin verballert und war zu spät gekommen. Das war jetzt Teil der Strategie, aber der hat sich niemand Stuhl genommen. Und das ist halt einfach so ein Punkt. Der ein oder andere von euch würde jetzt sagen, aber ich habe das ganz anders gelernt. Man kann sich beim Kunden nicht hinsetzen und diese ganzen Sachen. Das sehe ich halt komplett anders. Wenn du ein Gespräch auf Augenhöhe führen willst, warum willst du dich nicht hinsetzen? Wenn dir jemand sagt, gehen Sie schon mal in den Meetingraum, Herr Müller, Frau Müller oder beide Müllers werden gleich kommen, ja, dann geh doch da rein. Und dann kannst du dich doch aus meiner Sicht auch einfach mal hinsetzen. Und in dem Moment, wo der Gastgeber diesen Raum betritt, stehst du einfach nur auf, begrüßt die Leute, wie man das in unserem Kulturkreis macht. Ich hätte gesagt, mit Handschlag, das ist heute ja nicht mehr 100% der Fall. Das siehst du ja dann so ein bisschen an der Art und Weise, wie die damit umgehen wollen. Ob die sich nur zunicken oder so ein Fistbump machen oder irgendwas anderes machen wollen. Aber du stehst auf, du begrüßt die und sagst einfach, schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Die Kollegin hatte mir gesagt, ich soll hier drin warten. Ich habe mir jetzt einfach hier diesen Stuhl rausgesucht. Ist das für Sie okay oder soll ich mich woanders hinsetzen? Da ist doch das ganze Thema, war es unhöflich, sich hinzusetzen? Ist es der richtige Zeitpunkt, sich hinzusetzen? Völlig geklärt. Und warum willst du da dumm rumstehen? Das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Tatsächlich glaube ich sogar, wenn du dich da hingesetzt hättest, hättest du dir schon mal so eine Pulle da genommen. Meistens stehen da ja so kleine Fläschchen mit Wasser und Cola und so rum, die schon mal aufgemacht, bisschen was eingeschenkt, bisschen was getrunken. Das zeigt dann ja auch einfach, der Typ oder die Frau hat überhaupt keine Angst vor dem Termin. Und das ist ja eigentlich mal eine gute Ausgangsvoraussetzung, wenn du danach halt hart verhandeln möchtest. Wenn du da im Prinzip so sitzt wie so ein 5-jähriger Junge, den man irgendwie erwischt hat, nachdem er so einen Lutscher in irgendeinem Supermarkt geklaut hat, der da irgendwie in sich zusammengekauert sitzt, die Hände vielleicht so zwischen den Beinen irgendwie versteckt, so völlig, ja, ich sag mal, mit so einem runden Buckel, Kopf nach unten gesenkt, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht zu stark bestraft wird. Ja, mit so einem will doch keiner zusammenarbeiten. Also von daher denke ich, Framing ist halt auch von verschiedenen Facetten abhängig. Und bei Framing würde es dann natürlich auch so weit gehen, dass auch bestimmter Dresscode und grundsätzlich das ganze Außenauftreten eine extrem große Rolle spielt. An dieser Stelle auch ein kleiner Shoutout an die ganzen Vertriebler da draußen, die denken, dass eure Kunden sich dafür interessieren, was ihr so esst und wie ihr euch ernährt. Das ist nicht der Fall. Das heißt also zwischendurch einfach mal das Auto zu reinigen und dafür zu sorgen, dass wenn jetzt mal einer spontan mitfahren will, dass man nicht erst alles nach hinten schmeißen muss oder dass man überhaupt aufpassen muss, dass wenn man die Tür öffnet, da nicht eventuell noch die alten McDonald's-Becher rausrollen oder die Tüten rausfallen. Das hat immer Vorteile, weil das einfach alles kaputt macht. Ich habe tatsächlich auch schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, der wollte mich nach einem sehr guten Gespräch unbedingt zum Auto bringen. Und das ergab so für mich überhaupt keinen Sinn, weil ich dachte, Mensch, der Typ hat so viel am Laufen, der hat so viele Projekte am Start, der ist so erfolgreich. Was hat der jetzt für einen Mehrwert davon, wenn er mit mir da jetzt so Richtung Parkhaus läuft? Ich meine, wir sind durch mit dem Termin, es ist alles besprochen. Der könnte doch jetzt wirklich einfach weiterarbeiten und sich dann darauf freuen, was wir jetzt in der Zukunft zusammen umsetzen werden. Aber nein, er war nicht davon abzubringen, er wollte mich unbedingt zum Auto begleiten. Dann hat er mich zum Auto begleitet und als ich dann irgendwann in der Nähe des Autos war, habe ich den Schlüssel aus der Tasche geholt, habe den Knopf gedrückt und dann haben diese Blinklichter schon mal einmal aufgeblitzt. Dann sagte der plötzlich so, an dieser Stelle will ich mich dann verabschieden und ich denke so, hä? Ich sage, hören Sie mal, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Also Sie wollten mich unbedingt bis zum Auto bringen und jetzt sind wir kurz davor und jetzt drehen Sie um, sagt Herr Semmert. Ich wollte mir einfach nur angucken, was Sie für ein Auto fahren. Hätten Sie nach der Präsentation da drin jetzt irgendwie so einen gammeligen Ford Fiesta oder irgend so ein anderes Auto, wo ich mir gedacht hätte, das hat vielleicht Mama zur Verfügung gestellt oder das hat er irgendwie vor 100 Jahren geerbt und hängt da immer noch dran, hätte das einfach für mich dazu geführt, dass wir nie zusammenarbeiten. Aber jetzt sehe ich da, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Das reicht mir. Das ist für mich einfach nochmal ein ganz einfacher Test, den ich immer mache, bevor ich in so eine neue Partnerschaft starte. Von daher, Test bestanden, freue mich auf Zusammenarbeit. Ich bin jetzt wieder weg, weil ich habe jetzt wirklich was Wichtigeres zu tun. Und deshalb, ich meine, in diesem Podcast möchte ich dir ja nicht immer nur finale Lösungen liefern, sondern auch einfach mal so ein paar Denkimpulse präsentieren, wo du einfach mal überlegen solltest, präsentiere ich mich gut, verschenke ich Wirkungskraft, kann ich mich an verschiedenen Stellen verbessern, sind vielleicht auch angestammte und übernommene Vorgehensweisen, Strategien, Verhaltensweisen vorteilhaft oder sollte man die einfach nochmal hinterfragen? Haben sich bestimmte Sachen einfach in der Vergangenheit vielleicht geändert? In dem Zusammenhang denken wir doch nur mal an das Sie und das Du. Ich spreche zum Beispiel bei LinkedIn alle mit Du an. Wenn ich dann mit Leuten spreche, ist das manchmal im Erstgespräch ein bisschen ungewohnt, weil je nachdem, wie das Gespräch dann läuft, ist man dann doch irgendwie gerade aus der Distanz schnell nochmal beim Sie. Aber ich finde, das ist in Ordnung. Ich habe es ganz am Anfang versucht, die Leute zu siezen. Dann hast du aber zum Beispiel, wenn du ein E-Mail-Newsletter schreibst, in der Außenkommunikation schon ein Problem. Weil du wirst ein paar Kunden haben oder Kontakte haben, mit denen bist du per Du, ein paar andere haben, mit denen bist du per Sie. Und ich finde es persönlich komisch, wenn ich mich mit jemandem auf Du geeinigt habe, dass der mich plötzlich siezt. Dann denke ich mir einfach, das ist gar nicht für mich, das ist irgendeine Massenmail, das passt gar nicht. Wenn ich alle duze, wird derjenige, der sagt, ist nicht meine übliche Ansprache, vielleicht sagen, okay, gut, ist aber heute so üblich, IKEA, Apple und wie die ganzen Firmen alle heißen, machen es vor. Da ist jetzt einfach einer nur zeitgemäß unterwegs. Ich mache das ja heutzutage auch so, wenn ich mit Leuten in Videocall gehe, dass ich immer direkt zu Beginn frage, wo wir uns duzen, was einfach aus meiner Sicht die Gesprächsatmosphäre dann einfacher gemacht. Und dann denke ich mir halt auch, wenn einer jetzt beharrlich an seinem Sie festhält, dann ist das tendenziell nach hinten raus wahrscheinlich auch nicht so der ideale Kunde für mich, weil der ist einfach noch versteift auf solche alten Etiketten, die aus meiner Sicht heute nicht mehr ganz so viel Relevanz haben. Also gerade wenn du was drauf hast, musst du dich nicht hinter dem Sie verstecken. Gerade wenn du souverän bist, musst du dich nicht hinter dem Sie verstecken. Also wenn ich zum Beispiel auch bei Kunden von mir manchmal erlebe, dass die sich da in der Firma siezen, dann bin ich immer so ein bisschen irritiert, weil bei mir war es immer so üblich und ist auch heute noch so üblich, wenn ich ein Vorstellungsgespräch mache, bin ich mit den Leuten per Sie. Wenn ich dann den Arbeitsvertrag unterschrieben habe, sage ich denen direkt so ab, morgen duzen wir uns dann und dann ist die Sache für alle geklärt. So, das heißt, ich glaube nicht, dass man den Titel braucht oder diese formale Anrede, um sich dann in irgendeiner Form, ja, weiß nicht, abzuschirmen. Das kann man auch anderweitig regeln. Klar, es gibt jetzt den einen oder anderen, der kann mir an 1000 Beispielen erklären, warum das einfacher wäre mit dem Sie. Ich finde dann Gegenbeispiele. Es geht mir jetzt auch nicht darum, dass du das änderst. Es geht mir darum, genau wie bei all den anderen Sachen, dass du einfach mal ausprobierst. Überleg einfach mal, was würde wirklich passieren, wenn du das ein bisschen veränderst. Für mich war es so, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man alle siezte, auch zum Beispiel so Bekannte von meinen Eltern, mit denen waren meine Eltern irgendwie alle per Sie. Die duzen sich alle untereinander, aber irgendwie hatten meine Eltern da so einen Stock im Po, wie man das heute so sagen würde. Und ich habe das dann einfach übernommen und ich habe dann auch alle immer gesiezt und auch die Bekannten meiner Eltern, die dann sagten immer, du kannst Georg sagen oder kannst Klaus sagen, habe ich immer gesagt, nee, Herr Doktor, so und so, das kann ich nicht, weil ich das komisch fand, wenn meine Eltern das schon nicht machen. Deshalb habe ich das durchgezogen. Aber dann habe ich in den USA studiert, sitze da also bei dem stellvertretenden Leiter dieser ganzen Organisation in dem Unterricht zum Thema globales Management. Der stellt sich vor und sagt, Ladies and Gentlemen, we're very happy to have you here. My name is Professor Dr. James Almeida. You can call me Jim. Ich sage, wir können Jim sagen. Ich sage, ich soll zu meinem Professor Dr. Jim sagen. Habe ich das ausprobiert, habe mich gemeldet. Ich sage, Jim, just one question. Und er so, ja, Philip, how can I help you? Und dann dachte ich so, alles klar, gut, dann ist das hier halt so. Und dann war der eine Jim, der andere war Karen, der dritte war was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, gut, also wenn das auf dem Level funktioniert und erkennbar das ganze Jahr über keine Probleme ausgelöst hat, dann werde ich das auch in Deutschland übernehmen und seitdem duze ich immer alle. Mein Bruder findet das ein bisschen komisch, weil der auch manchmal noch auf dieser Sie-Schiene ist. Ich habe ja erklärt, wir kommen aus dem gleichen Elternhaus. Manchmal, wenn so Handwerker kommen, biete ich denen immer direkt Du an, weil ich immer denke, dann fällt es denen vielleicht leichter, mit mir das Gespräch zu suchen. Mein Bruder sagt manchmal, Herr Philipp, das ist ein bisschen übergriffig, aber ja, irgendwie merken die dann relativ schnell, ich will die nicht von oben herab behandeln, sondern denen einfach nur die Chance geben zu sagen, hey, was du im Leben machst, was ich im Leben mache, ist völlig irrelevant. Du bist hier, weil du der Experte in einem bestimmten Bereich bist, hilf mir einfach und wenn du was von mir brauchst, benutz mich einfach als dein Knecht. Wenn du wissen willst, wo das Klo ist, zeige ich es dir. Wenn du Kaffee brauchst, zeige ich dir, wo die Kaffeemaschine ist. Wenn du sonst irgendwas brauchst, weiß ich nicht, Leiter, hole ich dir eine, aber ist egal, was ich erreicht habe. Wichtig ist, dass wir jetzt dafür sorgen, dass du hier deine volle Wirkungskraft entfalten kannst. Deshalb versuch dich jetzt hier nicht zu verbiegen, weil die Handwerker teilweise ja dann doch manchmal nicht die Kommunikationsstärksten sind und über solche einfachen Entgegenkommenden einfach entspannter werden. Stelle ich immer wieder fest. Und ich war jetzt gerade in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Da habe ich den Kellner dann auch immer geduzt und der sieht sie mich immer. Und dann habe ich ihm gesagt, so pass mal auf, mein Freund. Also entweder ich sieze dich jetzt auch oder du duzt mich. Und dann guckt er mich so an und sagte, ja, ich kann sie natürlich auch duzen. Ich sage, du hast die Aufgabenstellung nicht verstanden. Entweder du duzt mich jetzt oder ich sieze dich. Ich bin der Philipp. Und dann sagt er, okay. Und dann haben wir uns irgendwas Du geeinigt. Und später habe ich mir den zur Seite geschnappt. Der war erst 29 Jahre alt. Ich sage, warum ist das hier bei euch so schlimm? Sagt er, ja, wir haben ja so ein gewisses Wording, was wir hier auf der Geschäftsführerebene halt vermittelt bekommen haben. Und wenn der Gast fordert, dass wir ihn duzen, dann können wir den auch duzen. Ich sage, ich fordere das nicht, sondern du machst einfach einen super Job und ich wollte dir nur das Gefühl geben, dass wir auf der gleichen Ebene sind. Nur weil ich hier alles bezahle und du im Prinzip ne, für mich arbeitest, bin ich ja jetzt nicht dein Boss oder irgendwie besser als du. So, ich bin einfach dankbar, dass du hier so einen super Job machst, was ich ihm dann nachher auch in dem Trinkgeld gegeben habe, sodass wenn ich dann im September jetzt wieder in dem Hotel bin, wird er sicherlich immer noch wissen, wie mein Name ist und so, weil das sind sicherlich Sachen, die in Erinnerung bleiben. Aber der Impuls hier ist einfach, denk über Framing nach, denk drüber nach, wie du dich selber positionierst, denk drüber nach, wie du Kunden bei ihren Gedanken lenken kannst, denk einfach drüber nach, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn du mehr Praxisbeispiele brauchst, können wir gerne an anderer Stelle mal drüber sprechen. Und dann denk aber auch mal drüber nach, ob du vielleicht heute immer noch irgendwelchen Verhaltensweisen oder Ritualen folgst, die vielleicht sogar jemand anders entwickelt hat, die gar nicht mehr zeitgemäß sind, wo es dir besser gehen würde, wenn du die einfach mal veränderst und überwirfst. Gerade noch zum Schluss, weil wir über kleine Firmen und sowas gesprochen haben, lass uns vielleicht noch als letzten Impuls über Jung und Alt sprechen. Relevanz ist heute wichtiger als Erfahrung. Egal wie jung du bist, wenn du das Problem von jemandem lösen kannst und das glaubhaft rüberbringst, kriegst du trotzdem den Auftrag. Keiner will, dass du das seit 30 Jahren machst, weil das gerade bei ganz aktuellen Lösungsansätzen ja häufig gar nicht geht. Es gibt keinen, der 30 Jahre im KI-Bereich Erfahrung hat und deshalb einfach besser wäre als du. Wenn du dich da seit 6 Monaten intensiv mit beschäftigst, kannst du den durchaus besser unterstützen als irgendjemand, der vor 30 Jahren mal mit dem C64 irgendwelche Erfahrungen am Computer gesammelt hat. Lass dich nicht durch deine eigenen Glaubenssätze immer wieder limitieren. Denk einfach mal nicht drüber nach, warum könnte es scheitern, sondern was müsste ich tun, damit es funktioniert. Und dann mach einfach die Dinge, dann wird es automatisch funktionieren. Deine Erfolgschancen werden zumindest heftig steigen und dann wirst du darüber auch im Prinzip einfach mehr Selbstbewusstsein aufbauen. Und mit mehr Selbstbewusstsein hast du noch mehr Erfolg. Deshalb, das hängt alles miteinander zusammen. Es beginnt damit, dass du anders lernst zu denken, anders lernst zu handeln und vielleicht für dich selber bessere Entscheidungen triffst. Und dabei möchte ich dir gerne auch in den nächsten Folgen unterstützen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und regelmäßig diese Folgen verfolgst. Bis dahin, dein Philipp.